DW Menschen und Märkte.
Und damit willkommen zum Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Jörg Brunsmann und dies sind jetzt einige unserer Themen. Das griechische Comeback. Die Regierung in Athen schafft es nach gut 4 Jahren wieder, Staatsanleihen am Kapitalmarkt zu verkaufen. Mindestlohn und Rentenreform. Gift für die Wirtschaft. Warum die Bundesregierung von Wirtschaftsforschern schlechte Noten bekommt. Und Abzocke im Millisekundentakt. Ein US-Autor behauptet, beim Hochfrequenzhandel würden Privatanleger systematisch über den Tisch gezogen. Griechenland ist zurück am Finanzmarkt. Schneller als gedacht und das auch noch höchst erfolgreich. Gestern angekündigt, heute nun hat die griechische Regierung erfolgreich Staatsanleihen am Kapitalmarkt platziert. 3 Milliarden Euro hat man eingenommen. Die Anleger hätten noch wesentlich mehr gekauft. Und auch mit dem Zinssatz kann die Regierung in Athen zufrieden sein. 4,75%. Kein Schnäppchenpreis, aber doch deutlich besser als die 30%, die Anleger zuletzt vor gut 4 Jahren als Sicherheitsaufschlag haben wollten. Ist die Finanzkrise damit endgültig vorbei? Die Anleger sind skeptisch. Aus unserem Börsenstudio in Frankfurt, Jan Plate.
Vor einem Jahr war das noch undenkbar. Nun ist es Realität. Dieser Satz ist auf dem Börsenparkett zur Griechenland-Anleihe zu hören. Experten atmen auf, erinnern aber auch daran, dass in Griechenland nicht alles gut ist. Stefan Schilbe, Chefvolkswirt der Bank HSBC.
In Griechenland ist natürlich noch nicht alles gut. Der Schuldenberg ist natürlich immer noch sehr, sehr hoch in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und es sind auch noch nicht alle Strukturreformen erfolgt. Gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass sich zumindest die wirtschaftliche Aktivität etwas stabilisiert hat. Und das ist natürlich mit Blick auf die Steuereinnahmen auch sehr wichtig.
Zur Erinnerung, 2 Hilfspakete gab es für Griechenland mit insgesamt rund 240 Milliarden Euro. Vor 2 Jahren haben außerdem Investoren, Banken und Versicherungen auf gut 100 Milliarden Euro verzichtet. Der Schuldenschnitt sollte Griechenland das Leben leichter machen. Das ist bedingt gelungen. Der Schuldenberg von Griechenland ist erdrückend hoch. Deswegen versucht Griechenland immer wieder, die bisherigen Retter dazu zu bewegen, länger Zeit zu bekommen, das Geld zurückzuzahlen und noch niedrigere Zinsen zu berappen. Damit kommt die Frage auf, wie passt das mit der nun neuen griechischen Staatsanleihe und einer Rendite von rund 5% zusammen? Arthur Brunner, Händler im Frankfurter Börsensaal.
Es passt zusammen. Seitens der Politik will man, glaube ich, das leidige Thema Griechenland langsam loswerden. Man hat seitens der europäischen Finanzminister keine Lust mehr, alle 4 Wochen über die Auszahlung einer neuen Hilfstranche für Griechenland zu diskutieren. Ich glaube, hier ist man ganz froh, wenn Griechenland auf eigenen Füßen stehen kann.
Was wohl vor der anstehenden Europawahl und Kommunalwahlen in Griechenland als willkommenes Zeichen geschätzt wird. Kritiker sehen es als teure Wahlkampagne. Griechenland ist also nach 4 Jahren zurück am Kapitalmarkt. Dabei wurde mehr Geld eingesammelt als die zuerst genannten 2 Milliarden Euro. Gebote gab es Insidern zufolge für über 20 Milliarden Euro. Ist bei Investoren der Schuldenschnitt, den es erst vor 2 Jahren gab, vergessen? Ilona Korsch vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser.
Der Schuldenschnitt ist nicht vergessen, aber Anleger sind wirklich im Anlagenotstand und sie haben Vertrauen in die EZB.
Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, hatte vor einiger Zeit gesagt, es werde alles getan, um den Euro zu verteidigen. Unter anderem sind die Leitzinsen auf historisch niedrigem Niveau. Anleger suchen aber trotzdem weiterhin zumindest etwas Rendite, denn andere Staatsanleihen, wie zum Beispiel deutsche Staatspapiere, bringen nur wenig Ertrag. Und die Unsicherheit wegen der Krim-Krise bringt wohl auch manches Geld aus Russland zurück in die Eurozone nach Griechenland.
Jan Plate berichtete, wie gut, dass wir derzeit eine große Koalition haben und noch dazu eine schwache Opposition. Gut für die Regierung selbst. Ansonsten hätte sie heute richtig Gegenwind bekommen. Das Frühjahrsgutachten der wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute liefert jedenfalls viel Material dafür. Dabei sind es nicht so sehr die eigentlichen Prognosezahlen, die sind sogar recht positiv. Nein, die Forscher lassen an vielen Großprojekten der Regierungskoalition kein gutes Haar. Einzelheiten von Sabine Kinkertz.
Viele der ergriffenen Maßnahmen würden ihre Ziele nicht erreichen, sondern stattdessen neue Probleme schaffen, sagt Oliver Holtemöller, Professor am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.
Gegenwind für die deutsche Konjunktur kommt von der Wirtschaftspolitik. So wird der flächendeckende Mindestlohn die Beschäftigungschancen geringqualifizierter insgesamt eher schmälern und, auch da Transfers reduziert werden, kaum zur Reduktion von Armut beitragen. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren konterkariert die Bemühungen, die Rentenversicherung an die steigende Lebenserwartung anzupassen. Zudem wird dadurch das Produktionspotenzial gedämpft.
Die Wissenschaftler sprechen von einer Rolle rückwärts in der Rentenpolitik. Das Sozialversicherungssystem könne langfristig nur stabilisiert werden, indem das Rentenniveau gesenkt oder die Rentenbezugsdauer verkürzt werde. Die Rente mit 63 sei das genaue Gegenteil. Wenig Zuspruch findet auch die Einführung einer gesetzlichen Lohnuntergrenze von 8,50 Euro. In der Konsequenz würden im kommenden Jahr 200.000 Arbeitsplätze wegfallen, in den 3 Jahren danach weitere 150.000. Holtemöller schränkt jedoch ein, dass sich die Wissenschaftler mit ihrer Prognose auf dünnem Eis bewegten. Schließlich sei der Mindestlohn für die deutsche Wirtschaft absolutes Neuland. Trotzdem hält das Gutachten weitere Zahlen bereit. Rund 4 Millionen überwiegend Teilzeitbeschäftigte im Handel, in der Landwirtschaft sowie im Dienstleistungs- und Gastgewerbe dürften ab dem kommenden Jahr mehr Geld verdienen.
Das wird die Bruttolöhne und Gehälter in Deutschland insgesamt um 6 Milliarden Euro erhöhen. Die Unternehmen werden aber diesen Lohnkostenanstieg nicht vollständig abfedern können. Das heißt, ein Teil wird überwälzt werden auf die Preise. Aber auch da, ja, wir haben für Deutschland keine empirische Evidenz, was passiert, wenn man einen Mindestlohn einführt. Insofern wissen wir auch ex ante nicht, wie viel geht in die Gewinne, wie viel geht in Preiserhöhungen. Wir haben das in unserer Rechnung hälftig aufgeteilt. Wenn man nichts weiß, macht man 50-50.
Rente und Mindestlohn sind aber nicht die einzigen Politikfelder, auf denen die Gutachter mit der Bundesregierung hart ins Gericht gehen. Bei den öffentlichen Investitionen vermissen sie eine gründliche Bestandsaufnahme. Mehr Geld für Bildung und Infrastruktur sei zwar grundsätzlich richtig, die Mittel dürften aber nicht nach dem Gießkannenprinzip über das Land verteilt werden.
Die Frage ist, wie identifiziert man den Investitionsbedarf und wie geht man vor? Legt man ein Ausgabenziel fest und sagt, wir wollen so und so viel ausgeben, zum Beispiel orientiert an internationalen Quoten, und sucht dann die Verwendungszwecke, oder geht man andersherum vor und sagt, wir identifizieren zunächst die sinnvollen Maßnahmen und bringen dafür dann die Finanzierung auf und prüfen also ex ante sehr genau die Effizienz. Darin ist Deutschland im internationalen Vergleich bisher nicht gerade gut.
Angesichts der reichlich bemessenen Kritik mutet es beinahe überraschend an, dass Deutschland konjunkturell dennoch gut dasteht. Mit in diesem Jahr 1,9% Wirtschaftswachstum und 2015 rund 2% sehen die Wissenschaftler Deutschland durchaus sogar längerfristig auf dem Weg nach oben. Die Beschäftigung werde in beiden Jahren jeweils einen Rekordwert erlangen. Die Bundesregierung freut das, denn es macht sie weniger angreifbar für Kritik. In der Haushaltsdebatte machte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ohnehin nicht den Eindruck, dass er sich von seinen Plänen noch abbringen lassen würde.
Etwas mehr als 100 Tage nach dem Amtsantritt beweist die Bundesregierung mit diesem Haushalt Handlungsfähigkeit. Und was noch wichtiger ist, die Menschen stehen hinter den zentralen Projekten dieser Regierung. Die Bürgerinnen und Bürger stehen mit überwältigender Mehrheit hinter dem Mindestlohn, ebenso hinter der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren. Sie stehen hinter der Anerkennung von Erziehungsleistungen der Mütter in der Rente, ebenso wie sie es richtig finden, dass wir mehr Geld für Kindertagesstätten, Bildung und Hochschule ausgeben. Und unsere Bürgerinnen und Bürger wollen auch eine bessere Finanzausstattung der Kommunen und sie wollen die Energiewende.
Die kommt im Frühjahrsgutachten übrigens auch nicht gut weg. Die Umsetzung der Energiewende sei ein gutes Beispiel dafür, welche negativen Effekte auftreten würden, wenn marktwirtschaftliche Grundsätze außer Kraft gesetzt werden, heißt es. Auch nach der jüngst beschlossenen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bliebe die Unsicherheit über die energiepolitischen Rahmenbedingungen bestehen. Der Investitionsbereitschaft der Unternehmen und dem Wirtschaftswachstum wird das nach Ansicht der Wissenschaftler nicht gut tun.
Sabine Kinkertz berichtete. Auch in der Finanzbranche gibt's ja immer sowas wie Modeerscheinungen, Geschäftsmodelle, die besonders vielversprechend sind, zumindest für eine gewisse Zeit. Eines dieser Modelle ist der sogenannte Hochfrequenzhandel. Das heißt, es wird an der Börse sehr, sehr schnell gehandelt, im Millisekundenbereich. Und auf diese Weise kann man mit kleinen Gewinnen viel Geld machen. Umstritten ist der Hochfrequenzhandel schon seit langem. In den letzten Tagen ist an der New Yorker Wall Street jedoch eine hitzige Debatte darüber entbrannt. Der US-Star-Autor Michael Lewis hat sich dem sonst sehr trockenen und komplizierten Thema angenommen. Seine These: Normale Anleger werden von den Computern der superschnellen Handelsplattform schlicht abgezockt. Denn die hohe Geschwindigkeit des Handels kann man auch noch anders einsetzen. Miriam Braun berichtet aus New York.
In den USA hörte sich die Finanzberichterstattung in den vergangenen Tagen ungewöhnlich emotional an. William O'Brien, der Präsident der digitalen Börse Bats Exchange aus New Jersey, greift im US-Fernsehen Star-Autor Michael Lewis an. Er solle sich schämen und nicht haltlos tausende Menschen der Finanzindustrie anschwärzen und bei den Investoren Angst verbreiten. Die Aufregung ist nachvollziehbar, denn Handelsplätze wie die Bats Exchange in New Jersey, an denen Hochfrequenzhandel abgewickelt wird, stehen seit der Veröffentlichung von Michael Lewis' Buch Flash Boys, zu Deutsch Blitzjungs, im Zentrum der Kritik. Lewis' starke These: Normale Investoren werden von den Hochfrequenzrobotern abgezockt. Wenn ich als normaler Investor einen Kaufauftrag setze, zum Beispiel für Microsoft-Aktien, bevor der in New Jersey im Datenzentrum ankommt, fangen die Algobots die Info ab, rasen per Glasfaser zum gleichen Handelsplatz, wo ich Microsoft-Titel kaufen will, schlagen vorher zu und verkaufen mir die Papiere dann zu einem höheren Preis. Der Preisunterschied mag nur marginal sein, doch in Summe gewaltig. Die Zwischenhändler greifen auf diese Weise Milliarden von Dollar ab, meint Lewis, und hat damit eine schon lange schwelende Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern des Hochfrequenzhandels losgetreten. Das Prozedere klingt zweifelsfrei unfair. Aber die Befürworter argumentieren, die Technik und die Schnelligkeit sorge für mehr Angebote und mehr Nachfrage und mache die Märkte so für alle Investoren effizienter. Die Wellen schlagen hoch. Sowohl der New Yorker Generalstaatsanwalt sowie die Börsenaufsicht SEC wollen sich der Sache jetzt annehmen. Und auch das FBI hat in dem Zusammenhang zugegeben, die Rechtmäßigkeit dieser Taktiken bereits seit einigen Monaten zu untersuchen. Der Börsengang eines Hochfrequenzhändlers namens Virtue wurde vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben und auch das US-Justizministerium ermittelt. Auf dem Parkett der Wall Street wird die Konkurrenz der schnellen Systeme auch mit Skepsis betrachtet. Diese Panikmache gehe jedoch zu weit, meint Händler Jason Weisberg. Es schürt die Unsicherheit der Menschen, das ist schlecht für uns und das ist es, was die Debatte macht, ein schlechtes Licht auf eine stark regulierte Branche werfen. Michael Lewis will Bücher verkaufen und wie macht man das am besten? Mit starken Thesen, ob sie stimmen oder nicht. Gewinner der Diskussion scheint die Firma IEX Group zu sein, eine bisher unbekanntere Plattform für elektronisches Handeln. Sie entschleunigt den Handel, indem sie die ultraschnellen Hochfrequenzroboter ausschließt. Ihr Chef Brad Katsuyama. Solche Nachteile treten auf, wenn man die Schnellen mit den Langsamen gemeinsam handeln lässt. Es sollte die Aufgabe einer Börse sein, die Preisbildung zwischen schnellen und langsamen Orders fair zu balancieren. Trotz einiger Pannen wie dem Flashcrash im Mai 2010, als der Dow Jones Index binnen Sekunden 1000 Punkte verlor, lässt sich die Automatisierung durch den elektronischen Fortschritt wohl kaum rückgängig machen. Schließlich hat die Technik alle Bereiche des Alltags verändert. Umso wichtiger sei es, klare Grenzen zu ziehen, was zulässig ist und was nicht, meint Wall Street-Händler Weisberg. Ich sage nicht, dass man die Zahnpasta wieder in die Tube zurückdrücken soll, aber wir brauchen klare und transparente Regulierungen. Wenn es einheitliche, verständliche Regeln gäbe, keine Ausnahmen für irgendwen, damit würden sich viele in der Industrie besser fühlen.
Miriam Braun berichtete. Und das Buch von Michael Lewis mit dem Titel Flash Boys, das gibt's übrigens seit heute auch auf Deutsch zu kaufen. Das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jörg Brunsmann.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.